Occupy Frankfurt. Unter diesem Motto haben am Wochenende eben in Frankfurt Demonstranten den Platz vor der Europäischen Zentralbank besetzt. Unter anderem mit dieser Veranstaltung, es gab in ganz Europa welche in den großen Städten, ist die weltweite Protestbewegung gegen die Macht des Kapitals auch nach Deutschland geschwappt. Allerdings, was ist genau neu daran? Und was bedeuten diese neuen Aspekte für das, was wir so gerne Protestkultur hier in Deutschland nennen? Das fragen wir alles mal Simon Theune. Er ist Soziologe und Protestforscher am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Tag, Herr Theune. Herr Theune, ich rufe Sie nochmal. Hören Sie mich?
Hallo, Frau Link, ja.
Ah, wunderbar. Da gab es wohl einen kleinen Knoten in der Leitung. Ich wüsste gerne, da wir doch das Land der Wutbürger sind und bewiesen haben, dass wir demonstrieren können, vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, was ist neu an diesen Protesten für Sie?
Also was an dieser Art zu protestieren neu ist oder an dieser ganzen Welle von Protesten, ist vor allen Dingen die Art, wie die organisiert sind. Also dass die klassischen politischen Akteure, Parteien, Gewerkschaften, politische Initiativen gar keine große Rolle spielen. Die versuchen zwar jetzt, sich diesen Protest anzueignen, aber vor allen Dingen in Spanien und in Israel war es eben so, dass die eigentlich da gar keine Rolle gespielt haben und dass es sich sehr spontan entwickelt hat aus Zusammenschlüssen von Bürgern, die sich über das Internet miteinander in Verbindung gesetzt haben und eben ein gemeinsames Problem festgestellt haben und die eben diese Energie aus dem arabischen Frühling genommen haben als Ermutigung, um selbst auf die Straße zu gehen und zu sagen, die sozialen Bedingungen bei uns im Land, die sind so unhaltbar, dass wir eben in großer Zahl auf die Straße gehen müssen.
Sie haben den arabischen Frühling erwähnt. Würden Sie da weitere Parallelen ziehen oder ist es wirklich die Energie? Also, dass man das Beispiel gesehen hat, da kann man mit Protesten so viel erreichen. Das probieren wir jetzt auch.
Also ich glaube schon, dass das Wichtigste ist, dass von diesen Protesten enorme Zuversicht ausgeht, dass man eben auch so festgefahrene Regime wie die autoritären Regime im arabischen Raum umwerfen kann mit Protesten, dass man ganz grundsätzliche Sachen bewegen kann. Und das ist ja jetzt auch der Anspruch von dieser Bewegung, dass eigentlich eine Neuausrichtung der Politik stattfinden muss und dass sagen die Dominanz von wirtschaftlichen Interessen in Frage gestellt werden muss.
Ausgegangen ist diese Protestbewegung ja von Amerika. Occupy Wall Street, so heißt das, was seit ungefähr 4 Wochen eben auf der Wall Street in New York passiert. Wo sehen Sie die Parallelen zwischen Deutschland und der amerikanischen Bewegung beziehungsweise die Unterschiede?
Also erstmal glaube ich nicht, dass der Ausgangspunkt die USA sind, sondern ich denke mal, dass das, was wir in den USA beobachtet haben in den letzten Wochen, dass das nicht passiert wäre, wenn es nicht schon in Spanien und in Griechenland und in Israel diese erfolgreichen Proteste gegeben hat und diese großen Mobilisierungen, die eben sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Was eben durch die Proteste in den USA passiert ist, ist, dass es nochmal eine Dynamisierung der Situation in Europa gegeben hat. Da ist ja ein bisschen die Luft raus gewesen oder es hat eine Verlagerung der Proteste gegeben, nicht mehr so starke Massenproteste und dass es dadurch, dass es eben diese große Medienaufmerksamkeit gab, sind die Leute in Europa auch noch mal stärker animiert worden, auf die Straße zu gehen.
Waren die Amerikaner einfach clever genug, sich eine gute Symbolszenerie auszusuchen mit der Wall Street?
Ja, ich glaube, dass das schon entscheidend gewesen ist, dass das eben in Deutschland so hohe Wellen geschlagen hat. Und das ist eigentlich für mich auch faszinierend, was für eine enorme Resonanz die Proteste in den Medien gehabt haben. Und dass es eigentlich auch bis eigentlich am Anfang keine besonders großen Demonstrationen waren und es trotzdem eben die Proteste in die Tagesschau geschafft haben. Und für den deutschen Fall bedeutet das auch, dass was in Südeuropa und in den USA vor allem durch soziale Netzwerke geleistet wurde, nämlich die Anstiftung, am eigenen Wohnort aktiv zu werden und auf die Straße zu gehen, das ist in Deutschland zu großem Teil durch die Massenmedien kompensiert worden. Es ist sehr selten, dass Vertreter von Protesten ins Fernsehen eingeladen werden, die noch gar nicht stattgefunden haben, beziehungsweise nur mit sehr wenigen Teilnehmerinnen. Und man hat ja vor dem Samstag schon Vertreterinnen von der Occupy-Bewegung in den Nachrichten gesehen und bei Maybrit Illner. Also das ist eben sozusagen eine Funktion, die Medien hier in Deutschland kompensiert haben von sozialen Netzwerken, die es in Deutschland eben nicht so stark gegeben hat.
Lassen Sie uns mal darüber reden, da Sie ja vorhin gesagt haben, diese Bewegungen entstehen nicht aus den klassischen Quellen wie der Politik oder den Gewerkschaften. Was ist das überhaupt für eine Klientel, die hier angesprochen wird?
Das ist, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich. Was die Proteste, glaube ich, über alle Länder hinweg auszeichnet, ist, dass sie in erster Linie Mittelschichtsproteste sind. Das ist ja bei den allermeisten Protesten so, dass sie von Mittelschichten getragen werden, und das ist bei diesen Protesten nicht anders. Es sind nicht die Leute, denen es am allerschlechtesten geht, sondern es sind die, die auch gelernt haben, in der Demokratie sich über Proteste zu artikulieren, die noch nicht völlig resigniert haben und die sich in der Krisensituation, das gilt vor allen Dingen für Spanien und Griechenland und Israel, eben auch von massivem sozialem Abstieg bedroht sehen. Und in Deutschland kann man das noch nicht so genau sagen. Also da ist es ja gerade dabei, erst sich rauszukristallisieren. Aber mein Eindruck war, dass das sich in Deutschland auch nicht großartig unterscheidet.
In Amerika aber gibt es natürlich einen sehr realen Hintergrund für diese Proteste, nämlich eine unglaublich hohe Armutsquote, von der wirklich weite Teile der amerikanischen Bevölkerung mittlerweile betroffen sind.
Ja, aber das ist in jedem Land so, dass es gute Gründe gibt, auf die Straße zu gehen. In Deutschland ist es im Prinzip auch nicht anders. Da ist es vielleicht nicht so krass und da ist auch der Konflikt mit den Regierenden nicht so extrem, weil ja in der Politik auch sozusagen Forderungen dieser Bewegung übernommen werden mit der Finanztransaktionssteuer. Aber die reale soziale Lage ist eigentlich gar nicht so entscheidend dafür, auf die Straße zu gehen, sondern eher die Wahrnehmung der Verschlechterung dieser Lage und oder die Bedrohung, dass die Lage schlechter werden könnte.
Also was genau würden Sie sagen, mobilisiert die Bewegung bei uns?
Ja, in Deutschland weiß ich das nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist noch dabei, sich herauszukristallisieren. Also da ist, kann man ganz schlecht sagen, welche Leute sind da überhaupt auf der Straße, wie sind die dahin gekommen, welche Rolle haben die klassischen Medien gespielt, welche Rolle hat das Internet gespielt. Und in den anderen Ländern, da ist es einfach ganz klar, dass es existenzielle Nöte sind der Menschen, die sie auf die Straße bringen. Wenn man Spanien oder Griechenland anguckt, da überlegen sich die Leute, ob sie auswandern, um vernünftiges Geld zu verdienen und ein würdevolles Leben führen zu können. Das ist in Deutschland vielleicht noch nicht so weit. Aber das sind eben sehr starke Motive, die dazu geführt haben, dass die Leute gesagt haben, das können wir nicht mehr weitertragen.
Aber das ist ja ganz interessant, dass sich da in Deutschland im Moment noch so ein sehr heterogenes Bild zeigt, oder?
Ja, wie gesagt, ich kann das einfach im Moment noch nicht genau einschätzen, weil das waren im Prinzip jetzt die ersten Proteste an diesem Aktionstag und ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich darüber jetzt schon eine verallgemeinernde Aussage machen würde. Dafür ist bei den anderen Protesten, gibt es schon mehr Erfahrung, da gibt es auch eine längerfristige Entwicklung, sodass man da auch vernünftige Aussagen zu machen kann. Aber was jetzt in Deutschland passiert ist, das würde ich mir erst noch in Ruhe angucken wollen.
Haben Sie das Gefühl, dass wir hier rechtzeitig reagieren auf diese Entwicklung oder dass Deutschland ein bisschen spät auf den Zug aufspringt?
Naja, es ist ja so, dass in sehr vielen Ländern bis zu diesem Wochenende wenig passiert ist. In Deutschland hat es ja schon Proteste gegeben, direkt nach dem Ausbruch der Krise sozusagen, die großen Proteste, wir zahlen nicht für eure Krise. Und dann hat es eben auch hier schon Versuche gegeben, das Modell des arabischen Frühlings auf Deutschland zu übertragen mit Platzbesetzungen in Köln und in Berlin. Aber es ist eben immer so bei Protesten, dass es ein Land gibt, wo die vorangetrieben werden, wo eine Idee vorangetrieben wird und diese Innovation, die überträgt sich dann in andere Länder. Und das kann eben nicht überall gleichzeitig sein. In Südeuropa ist eben die soziale Lage besonders prekär, deswegen gibt es gute Gründe anzunehmen, dass das ein Auslöser war, dass es da zuerst ausgebrochen ist. Aber es kann gut sein, dass sich eben diese Form nach diesem Wochenende auch weiter verbreitet in Europa und auch überall in der Welt.
Was man, glaube ich, schon zusammenfassend sagen kann, eine der zentralen Forderungen der Demonstranten, auch hier bei uns in Deutschland, ist ja immerhin der Wunsch nach mehr Mitbestimmungsrecht, mehr Schaffensspielräume in der Demokratie, direkte Möglichkeiten für die Bürger. Sehen Sie das auch so?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Man findet ja diese Forderung, dass Partizipation neu gedacht werden muss, dass die repräsentative Demokratie in der Krise ist. Das findet man ja überall, also ob man jetzt in Spanien oder Israel oder in den USA guckt. Und in Deutschland gibt es natürlich dieses Gefühl auch, und das hat man im letzten Jahr ja gerade gesehen mit Stuttgart 21 und mit den Anti-Atom-Protesten, die Wahrnehmung, dass die repräsentative Demokratie einfach nicht mehr funktioniert zugunsten der Repräsentierten. Und diese Platzbesetzungen sind eben auch der Versuch, eine andere Form der Demokratie zu erfinden, sich den öffentlichen Raum anzueignen, die Politik wieder anzueignen. Und Formen zu finden, wie man eben direkter seine eigenen Nöte zum Ausdruck bringen kann.
Wie bewerten Sie denn die reellen Chancen auf Veränderung? Ist das jetzt nur der Sturm im Wasserglas oder liegen wirklich Chancen, dass diese Bewegung Auswirkungen wirklich hat auf die Politik in Deutschland?
Das sieht man ja heute schon, wenn ich heute Morgen lese oder gestern Abend, dass sich SPD, Grüne und Linkspartei den Protestierenden anschließen und sogar in der CDU finden sich Fans dieser Bewegung. Ich denke schon, dass eben solche Mobilisierungen auch Veränderungen herbeiführen können. Das ist vielleicht nicht immer das, was man sich als Protestierer auf der Straße wünscht, aber auf jeden Fall ist es so, dass eben die Tatsache wahrgenommen wird, dass viele Menschen der Art, wie Politik gemacht wird, nicht zufrieden sind und die Parteipolitik, die kann gar nicht anders, als sich damit zu beschäftigen, gerade wenn es eben auf der Straße und eben auch in den Medien so eine große Rolle spielt. Und insofern bin ich sehr gespannt, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist natürlich immer nicht vorhersehbar, aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Proteste immer etwas verändern. Egal, ob das jetzt die Selbstwahrnehmung der Teilnehmerinnen ist oder eben langfristig auch politische Programme in den Parteien oder auch politische Entscheidungen.
Da werden wir Ihre Worte mal in Erinnerung behalten, Herr Theune. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Simon Theune, Soziologe und Protestforscher vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in D-Radio Wissen.